Herzlich willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
Wir sind Judith Brückmann und Cord Neuwesch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gern mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
Jawohl. Ja, herzlich willkommen bei Psycho trifft Coach. Eine neue Folge ist hier, ist da. Wir freuen uns sehr, auch dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben heute einen Gast bei uns, auf den wir uns sehr freuen, der der die Zeit gefunden hat, heute zu uns ja mit an den Tisch mehr oder weniger zu kommen. Und das wissen wir sehr zu schätzen. Erstmal herzlich willkommen, Dr. Patrick Steiß als Oberarzt der Lungenklinik aus dem Bethanien in Moers. Ja. Schön, dass Sie da sind.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Ja. Genau, wir haben ja heute die Corona-Sonderfolge. Wir machen ja immer mal zwischendurch eine Corona-Sonderfolge, wenn es sich anbietet. Und wir dachten gerade jetzt auch in Ihrem Fall, es ist ganz spannend, mal darüber zu sprechen, was bei Ihnen da so los ist. Und vielleicht, Cord, möchtest du noch mal überleiten?
Du hast das so super gemacht. Also ich würde jetzt gar nicht mehr da noch weiter reingehen. Ich würde direkt an Dr. Steiß abgeben. Ich kann höchstens noch ergänzend sagen, die Schnittstelle ist die, ich wohne ja auch in Moers und das Krankenhaus Bethanien ist ja in Moers und da habe ich meine Ausbildung gemacht zum Krankenpfleger. Ich kenne den Dr. Vosser noch auch, als, ich glaube, als ich angefangen habe, hat er auch gerade angefangen als Chefarzt dort und ich fand ihn damals schon sehr, sehr inspirierend, war da schon zack, mal Vollgas in den Richtungen, alle Möglichkeiten ausschöpfen. Das hat mich sehr, fand ich sehr, sehr gut. Auch bei den Visiten habe ich immer viel mitgenommen und durch die Corona-Situation habe ich mich natürlich tierisch gefreut, da, als ich dann von ihm auch hörte, dass er da fürs Krankenhaus da auch innovative Ansätze hat oder einen verfolgt und deswegen hatte ich den Kontakt aufgenommen und da freue ich mich sehr, dass Sie, Dr. Steiß, da die Zeit gefunden haben, weil Sie haben sicherlich gut zu tun, da mit uns jetzt noch hier das Interview zu führen. Ja,
sehr gerne.
Da gebe ich das gerne an Sie ab.
Okay, also dann darf mich vorstellen, mein Name ist Patrick Steiß. Ich selber bin auch Moerser Kind, bin in Moers vom Kindergarten bis zum Abitur, habe ich alles erlebt. Mittlerweile bin ich geschäftsführender Oberarzt in der Lungenklinik, das jetzt auch schon einige Jahre und habe im Prinzip seit Beginn der Pandemie dann auch unsere Covid-Intensivstation im Krankenhaus mit Herrn Vosser geleitet als Oberarzt, zusammen auch noch mit Oberärztin Kühle seit Beginn. Und im Prinzip bis auf den letzten 10, 14 Tagen, wo ich ein bisschen raus war, habe ich eigentlich jeden Covid-Patienten im Bethanien-Krankenhaus gesehen und auch mitbehandelt.
Ja. Ah, super. Auch nochmal eine wichtige Info. Ja, okay.
Vielleicht können wir auch damit erstmal starten, Herr Steiß, dass Sie uns mal so ein bisschen reinholen, wie jetzt als die Leute, die quasi davon überhaupt nichts mitbekommen von Ihrem Alltag. Wie hat es sich so angefühlt für Sie, ne, die ganze Zeit?
Ja, also wir sind ja jetzt fast ein Jahr lang in der Pandemie sozusagen. Ich glaube, Anfang März hatten wir auch unsere ersten Patienten. Wir haben natürlich jetzt eine gewisse Routine mittlerweile. Also ich denke an Anfang letzten Jahres. Ich weiß noch genau, wie der erste Corona-Patient im Kreis Wesel hier in Kamp-Lintfort, also ich selber wohne in Röhrt. Und in Kamp-Lintfort gab es dann den ersten Covid-Fall und da hat man echt wirklich kalten Schweiß gehabt. Ja, da hat man wirklich auch Angst gehabt. Die Nachrichten waren ja eben sehr besorgniserregend, die man gehört hat. Man kannte natürlich auch das SARS-CoV-1 sozusagen und das MERS, was verwandt war. Und deswegen hat man natürlich große Angst gehabt. Es war dann wirklich so der Dammbruch, als man dann das erste Mal einem Covid-Patienten entgegengetreten ist, dass man sich dann verkleiden musste und was heißt verkleiden, also die Schutzausrüstung anlegen musste. Ja. Und dann, klar, kommt irgendeine gewisse Routine rein. Das Besondere, wahrscheinlich machen es andere ähnlich wie wir, ist halt, dass wir uns den Slogan gemeinsam stark wirklich auch zu Herzen genommen haben. Mhm. Also wir haben natürlich eine ganz neue Behandlungseinheit geschaffen, interdisziplinär, Genau. Kann ich gleich auch gerne noch was zu sagen.
Gerne.
Und da haben wir halt einfach wirklich alle aufeinander aufgepasst und da hat, ich weiß nicht, selbst die Kollegin, die die Räume gesäubert hat oder ich weiß nicht, jemand, der das Essen ausgeteilt hat, jeder hat auf den anderen aufgepasst, geschaut, schön, hast du alles angelegt, bist du bereit, um in das Zimmer zu gehen? Und dann ging das auch, ne? Und dann mittlerweile hat man da einfach natürlich eine Routine drin. Und ja, ich bin jetzt natürlich auch als Krankenhausbeschäftigter geimpft. Das hat jetzt auch nochmal eine gewisse, ja, eine gewisse Beruhigung gegeben. Und ja, wir blicken jetzt eigentlich ganz optimistisch eigentlich in die nächste Zeit und hoffen, dass wir da jetzt dann auch irgendwann wieder zur Normalität zurückfinden.
Mhm. Ja. Ja, vielleicht muss ich auch sagen, genau, also darauf würde ich auf jeden Fall nochmal gerne mit Ihnen eingehen, Herr Steiß, dass Sie im Grunde ja in vielen Belangen da auch, ich glaube, ja, die Dinge mal neu sich angeschaut haben oder da auch, ne, anders angesetzt haben. Und der Herr Dr. Vosshaar, das muss man ja auch nochmal sagen, ne, der, von dem du ja auch gerade gesprochen hast, Cord, das ist ja auch der Leiter der Lungenklinik in Ihrem Haus, der auch die Bundesrepublik berät, so viel ich weiß, oder?
Genau, also es war ja sogar so, dass der Bundesgesundheitsminister Spahn und auch der Landesvater Herr Laschet dann auch, ich glaube, es war 23. August oder sowas, vielleicht war es auch der 26., ich weiß nicht mehr genau, haben die auch Besuch bei uns gehalten und sich vor Ort von unserer Behandlungsweise dann noch informiert und überzeugt. Und genau, da ist schon Kontakt da, auf jeden Fall, ja.
Können Sie das mal ausführen, Herr Steiß, wie es dazu kam und was das genau bedeutet?
Ja, man muss da tatsächlich einmal ganz zurückgehen, weil im Prinzip ist ja so, dass so richtig hat ja keiner mit so einer Pandemie gerechnet.
Genau.
Und wir waren ja jetzt auch, sag ich mal, nur bedingt vorbereitet. Und das ist dann irgendwie natürlich immer entscheidend, dass man immer versucht, 2-3 Wochen sozusagen voraus zu sein, sich zu überlegen, wie kann ich schneller sein als das Virus. Und ja, für uns war eigentlich klar, dass wir von Anfang, also jetzt gehe ich mal so ein bisschen auf unsere Struktur ein, also wir sind ja ganz normal aus dem Regelbetrieb, ist halt wichtig gewesen, dass wir versucht haben, die Corona-Patienten zu trennen von den anderen Patienten, weil ja auch die anderen Patienten ein Recht auf Behandlung haben. Ja, und es war ja so, sobald jemand gehustet hat, hatte ja jemand schon sofort Angst und dachte, Gott im Himmel, geh weg, das ist Corona, ne, ich werde gleich sterben, ja, so ungefähr überspitzt dargestellt. Ja. Also insofern hat man natürlich als erstes die Patienten voneinander getrennt oder halt auch, wenn es irgendwie ging, die Corona-Patienten auch nach Hause geschickt. Das gab damals auch echt böse Presse, kann ich mich noch erinnern, als es hieß, Merz schickt die Corona-Patienten nach Hause. Zumindest die Kommentare waren jetzt irgendwie erstmal natürlich von ja, einer gewissen Irritation, glaube ich, geprägt.
Ja.
Wir haben dann im Prinzip wir haben ein Schlaflabor im Krankenhaus. Schlaflabor ist halt deshalb besonders, weil man da natürlich die Patienten mit einer Kamera praktisch durchgehend beobachtet. Überwacht ist eigentlich das richtige Wort. Man leitet wesentliche Vitalparameter wie Herzfrequenz ab, ein EKG, die Sauerstoffsättigung ganz entscheidend, die Atemfrequenz und all das sind natürlich Dinge, die auch auf einer Intensivstation gemacht werden. Und hinzu kommt eben, dass in diesem Schlaflabor auch speziell ausgebildete Beatmungstherapeuten und Therapeutinnen, also eigentlich Therapeutinnen, muss man sagen, das sind eigentlich nur Frauen, da arbeiten, die im Prinzip nichts anderes machen, außer halt ja diese nicht-invasive Beatmung. Ne? Denn Schlafmedizin ist halt ein wesentliches Behandlungstool, eben diese CPAP-Beatmung, diese Maskenbeatmung. Ja, und wir haben dann einfach dieses Schlaflabor umfunktioniert. Wir haben dann das Schlaflabor etwas aufgerüstet, noch mehr Überwachungskapazitäten und haben dann da im Prinzip versucht, die Corona-Patienten dort, solange es geht, zu behandeln, um eben den sonstigen Krankenhausablauf eben nicht zu unterbrechen und nicht zu stören. Mhm. Also gerade, Sie haben das ja alle mitbekommen, dass die Intensivstationen, da wird ja täglich darüber praktisch Bericht erstattet, wie voll sind denn die Intensivstationen. Ja. Das ist natürlich nicht nur wichtig zu wissen, weil man davon abschätzen kann, wie viele Corona-Patienten werden behandelt, sondern es ist ja im Prinzip fast jeder Patient, der einen größeren operativen Eingriff hat, der muss danach eine gewisse Zeit auf die Intensivstation. Also wenn jetzt beispielsweise ein Tumor, weiß nicht, aus dem Darm geschnitten wird oder aus der Lunge oder ein Herzinfarkt, all diese Patienten brauchen ja auch irgendwo eine Intensivkapazität.
Richtig, richtig.
Und wenn man die halt mit Corona belegt, dann ist da ganz schnell Handlungsunfähigkeit. Ja. Das war eigentlich im Prinzip das erste wirklich, wie ich immer sage, echt der geniale Schachzug, dass wir das da, diese Struktur hatten. Das hat natürlich auch nicht jedes Krankenhaus, muss man auch sagen, so ein Schlaflabor, das rentiert sich eigentlich vielleicht auch nicht immer. Das ist eher so eine Leistung, die man vielleicht auch eher ambulant erbringt heutzutage. Zumindest ist das der Trend in Deutschland. Und also nicht nur diese Struktur mit den Räumlichkeiten, sondern insbesondere auch tatsächlich, dass wir da wirklich diese brettharte Erfahrung von den Kolleginnen aus dem Schlaflabor, diese Beatmungstherapeuten da einbringen konnten. Das ist echt ein absoluter Gamechanger, muss man sagen. Mhm. Das zur Struktur. Das andere ist halt, dass zu Beginn eigentlich gesagt wurde, ja Mensch, die Patienten, die kriegen natürlich eine schwere Lungenentzündung, wenn sie einen schweren Verlauf haben. Das haben ja nicht alle einen schweren Verlauf. Ja, ja. Aber die einen schweren Verlauf haben, die sind halt gefährdet, eine schwere Lungenentzündung zu bekommen und dann natürlich auch kritische Sauerstoffsättigung eben aufzuweisen. Und das kann natürlich auch gefährlich sein. Klar, wenn die Sauerstoffsättigung einen gewissen Wert unterschreitet, dann bestehen ja im Prinzip Komplikationen, Risiko für Komplikationen. Und man hat dann eben gesagt, gerade auch die deutschen Intensivärzte haben gesagt, man muss dann, wenn ein gewisser Wert nicht erreicht wird und Sauerstoff nicht hilft, dann sollte man früh zur Intubation eben dann raten. Und das haben wir halt komplett anders gesehen. Es liegt so ein bisschen auch daran, dass wir halt im Prinzip Kinder von Herrn Vosser, Kinder von Herrn Köhler sind. Das sind Leute, die die nicht-invasive Beatmung in Deutschland ganz entscheidend und auch auf der Welt ganz entscheidend weitergebracht haben. Und man kann eben ja kritische Pneumonien, kritische Sauerstoffsättigungseinbrüche durchaus auch, natürlich nicht immer, aber doch zu einem guten Teil auch tatsächlich mit der nicht-invasiven Beatmung behandeln. Hm. Und das haben wir halt von Anfang an gesagt, weil wir halt auch gesehen haben, dass so eine künstliche Beatmung natürlich auch immer Folgekomplikationen nach sich ziehen kann, wenn sie denn jetzt nicht für eine beispielsweise 2 Stunden OP oder keine Ahnung, andere elektive oder Notfallreanimation oder sowas, da ist es ja Standard, dass man sowas macht. Ja.
Herr Steiß, darf ich da ganz kurz einhaken?
Ich bin schon am Monolog gehalten.
Ja, ist gut. Nein,
ich finde das total spannend. Ich finde nur ganz wichtig, nochmal da auch die Leute abzuholen, die jetzt noch nicht so oft mit solchen Themen zu tun hatten. Wie muss ich mir das als Laie vorstellen? Erstmal, ich glaube ja, korrigieren Sie mich da bitte, aber wenn ich künstlich beatmet werde, werde ich dann nicht auch künstlich ja so in den Schlaf gelegt, mehr oder weniger?
Koma, ne? Koma.
Ja, Koma ist ja immer so sehr negativ besetzt.
Ja, ja, ja.
Also man ist ja im Prinzip wie eine Narkose, ne? Also ja, man legt den Patienten dann in Narkose und das ist auch wirklich so eine Sache, wo ich sage, ey, es kann nicht sein. Also ein Patient wird sozusagen gefragt, wären Sie jetzt einverstanden, wenn wir Sie jetzt dann in Narkose legen und wir müssen Sie jetzt künstlich beatmen? Wenn der Patient das noch irgendwie bejahen kann, klaren Verstandes, dann bin ich der Meinung, dieser Zeitpunkt ist noch nicht gekommen, weil das macht man dann tatsächlich echt, wenn vielleicht auch wirklich gar nichts mehr geht und die Patienten einfach auch nicht mehr können. Aber es ist richtig, also für eine künstliche Beatmung, für eine längere künstliche Beatmung ist es wie bei einer Operation, der Patient wird in Narkose versetzt, der schläft. Und das ist auch gefährlich eben, weil wir glauben auch, dass tatsächlich Schlaf und normaler Schlaf, also normaler Wachzyklus, Schlaf-Wachzyklus, hat möglicherweise auch Effekte auf das Immunsystem und kann vielleicht auch helfen, tatsächlich solche kritischen Entzündungsphasen zu überwinden.
Super. Darf ich trotzdem, ich muss aber nochmal nachfragen, warum ist es denn so, dass es viele ziemlich schnell angehen?
Gute Frage. Also ich habe mir das ja auch nicht ausgedacht. Also ich kann mich doch, also ich werde Ihnen das versuchen gleich zu beantworten, aber vorweg eine kurze Anekdote. Gerne. Wir haben dann die ersten Patienten tatsächlich mit der nicht-invasiven Beatmung behandelt und in den ersten Empfehlungen, wirklich Anfang März hieß es noch, naja, die nicht-invasive Beatmung sollte man wohl eher sein lassen, weil da wahrscheinlich ein höheres Risiko ist, dass man sich dabei, also sich selbst oder das Personal dabei infiziert, ja, und das ist, da kann ich mich erinnern mit einer leitenden Oberärztin aus unserer radiologischen Abteilung, die sagte dann, hey Mensch, guck mal die Leitlinie, ihr dürft doch, das ist doch irgendwie gar nicht vorgesehen, so wie ihr das macht. Und ich habe gedacht, hä, das kann doch gar nicht sein, wieso soll ich denn das nicht machen, das hilft doch, das wissen wir doch. Also war ganz kurios.
Ja.
Ich glaube, es lag daran, dass tatsächlich also die ersten Berichte waren ja in China und in China, das sagt auch mein Chef immer wieder, da herrschte halt, das war das reine Chaos, ja. Das war die Krankenhäuser waren voll, die haben praktisch Leute auf dem Gang behandelt und die wussten irgendwann gar nicht mehr, wen soll ich jetzt irgendwo mit einem Beatmungsschlauch und wen kann ich nach Hause schicken. Und ich war nicht da, aber es war jedenfalls, die Botschaft war, wartet nicht zu lange zu intubieren. Und daraus hat man wahrscheinlich gemacht, eher früh intubieren. Ah.
Ja, klar, logisch.
Und dann, also das, ich glaube, dass es wahrscheinlich irgendwie so gekommen ist. Man hat ja mittlerweile, gibt es ja jetzt in Deutschland, gibt es solche, also die, gibt es ja Leitlinien, an denen wir uns orientieren sollen. Mhm. Und es gibt mittlerweile schon innerhalb von 11 Monaten ist jetzt die dritte Leitlinie, also die dritte, also praktisch die zweite Aktualisierung der ersten Fassung publiziert. Und da hat man das Ganze jetzt auch natürlich immer wieder etwas mehr revidiert und gesagt, ja, nicht invasive Beatmung ist gut, sollte man versuchen, aber eben auch immer gucken, dass man vielleicht dann doch den richtigen Zeitpunkt für die Intubation nicht verpasst.
Ich habe noch eine Anmerkung dazu. Habe ich das richtig verstanden, dass man generell das macht, um die Lunge zu schonen? Also ist das so die Grundidee dahinter, dass man nicht, also die Ressourcen, die Restressourcen irgendwie zu schnell erschöpft? Ist das, kann man das so sagen oder ist das jetzt viel interpretiert?
Nee, das ist schon auch natürlich ein guter Ansatz, aber der Punkt ist im Prinzip, man möchte, glaube ich, dem Patienten die Atemarbeit abnehmen. Also man weiß, wenn der Patient sehr viel atmet, sehr tief atmet, also wir sagen, es gibt so ein Atemminutenvolumen. Also das sagt im Prinzip, wie viel Liter pro Minute atme ich ein. Und wenn das eine gewisse Grenze überschreitet, dann ist das auch schlecht kann das für die Lunge schlecht sein. Das ist aber genauso der Punkt, wenn ich jemanden jetzt künstlich beatme, und das ist eben der zweite Punkt, nicht nur die Narkose ist ein Problem, sondern vor allen Dingen ist das Problem, dass ich dann die physiologischen Verhältnisse umkehre. Ah, okay. Also wenn ich physiologisch atme, dann sauge ich die Luft ein. Mhm. Wenn ich jetzt aber schlafe und in Narkose bin, dann kann ich gar nicht genug ziehen. Das heißt, die Maschine drückt die Luft in meine Lunge.
Ah, okay.
Die Lunge ist im Prinzip wie ein Schwamm. Ja, wenn man jetzt irgendwie die Luft da reinpresst, kann es sein, dass der Schwamm vielleicht an irgendwelchen kleinen Verästelungen dann vielleicht einreißt. Und wenn er einreißt, dann entsteht eine Narbe. Und wenn eine Narbe entsteht, dann kann möglicherweise dieser Vernarbungsprozess außer Kontrolle geraten.
Richtig.
Und dann passiert das, was man befürchtet, nämlich dass eine sogenannte Lungenfibrose entsteht. Fibrose ist im Prinzip eine, ja, im Prinzip überschießende Vernarbung, welches Gewebe es auch immer. Das kann halt auch in der Lunge passieren. Und dann haben die Leute möglicherweise auch Langzeitschäden, dass sie dann, was weiß ich, sauerstoffbedürftig bleiben oder sowas, ne? Und das ist eben genau der Punkt. Wir haben gesagt, das geht nicht. Es ist einmal diese Scherkräfte, sagen wir, die dann durch diesen Druck in der Lunge dann möglicherweise schädlich sind. Mhm. Es ist auch so, dass im Brustkorb liegt ja nicht nur die Lunge, sondern die Lunge praktisch umschließt das Herz. Also das Herz liegt zwischen den beiden Lungen. Mhm. Und wenn jetzt plötzlich Druck in die Lunge reingibt, dann kann das Herz, was sich ja ausdehnen und zusammenziehen muss, um den Kreislauf aufrechtzuerhalten, das hat dann möglicherweise nicht so viel Platz, sondern vielleicht nur so, kann sich nicht genug füllen. Wenn es sich nicht genug füllen kann, kann es auch nicht genug auswerfen. Wenn es nicht genug auswirft, dann hat man schlechten Blutdruck. Dann braucht man kreislaufwirksame Medikamente, Adrenalin, die vielleicht auch wieder schaden. Und dann kommt vielleicht auch nicht genug Blut in die Niere. Und dann kann die Niere nicht gut filtern. Und dann kommt es zu einem Nierenversagen. Und dann muss man vielleicht eine Dialyse. Und all solche Geschichten. Ja, okay. Also es ist kompliziert. Nicht falsch verstehen. Mhm. Es ist definitiv was Segensreiches. Es ist gut, dass wir sowas haben. Aber es muss halt vernünftig eingesetzt werden. Und es ist definitiv, denke ich, immer legitim, solange ein Patient noch kommuniziert und spricht. Es kann sein, dass die Sauerstoffsättigung am Monitor vielleicht gerade bei 85% liegt. Aber auch das sagt uns ja am Ende nicht aus, wie viel Sauerstoff tatsächlich in den Zellen ist. Und es kommt ja darauf an, dass das Blut nicht nur, dass die Sättigung nicht nur im Blut gut ist. Also die Sättigung, die wir messen am Monitor, wenn man Dr. hier Grey's Anatomy oder sowas guckt, ja, in Blau steht dann immer
auf jeden Fall
95% oder irgendwas. Ja. Aber ich habe neulich gesehen, dass das auch nicht immer da steht.
Ein schönes Stethoskop, ne? Schönes Stethoskop.
Und hier ja, Stethoskop immer, so, genau.
Ja.
Ich untersuche die Niere und höre erstmal die Lunge ab. Das finde ich als Pneumologe super.
Ja. Ne?
Genau. Da gab es ja diese Folge, wo dieser nierentransplantierte Arzt da irgendwie fast einen Abschluss hat. Da habe ich neulich gesehen. Naja, wie auch immer. Also diese Sättigung, die wir da halt am Monitor sehen, die sagt uns halt die Sättigung im Blut. Aber das sagt uns noch lange nicht, ob diese Sättigung, die wir im Blut haben, auch das zeigt, was die Sättigung in der Zielzelle ist. Also kommt diese Sättigung auch im Gehirn an oder im Herzen oder wo auch immer. Ja, dafür gibt es halt noch andere Faktoren, nämlich den Hämoglobinwert zum Beispiel und die Herzleistung. Und das sind pathophysiologische Überlegungen, die für uns immer eine Rolle spielen und die ja in den Empfehlungen jetzt im Moment aus unserer Sicht noch nicht ausreichend berücksichtigt werden.
Ah, okay. Ja.
Wir haben aber darüber auch neulich eine Publikation dann rausgebracht und unsere Patienten dann auch über unsere Patienten berichtet. Und das ist dann also auch neulich ja, recht hochrangig eigentlich auch publiziert worden. Und
sehr gut.
Schauen
sehr
wir
gut.
mal, was draus wird, was genau. die wissenschaftliche Community sagt.
Also man könnte sagen, ihr Ansatz ist schon ein mutiger, weil sie sich ja, ne, sag mal, anders als die Leitlinien vorgeben, sagen, nee, unsere Erfahrungen sind so und die sind erfolgsversprechend und das zeigen ja auch ihre Behandlungsmethoden, ne?
Ja, also ja, es gehört definitiv Mut dazu und ich bewundere, das sage ich jetzt auch nicht, weil ich es nötig hätte, meinem Chef zu imponieren. Wir haben wirklich ein sehr, sehr gutes, ich würde fast sagen, väterlich-freundschaftliches Verhältnis.
Oh, super.
Also ich bewundere ihn, was der für einen Mut hat, nicht nur jetzt sozusagen im Mikrokosmos Bethanien zu sagen, wir machen es anders, weil es gibt ja auch einen Intensivmediziner bei uns und es gibt auch einen Anästhesisten und wir wollen natürlich alles gemeinsam richtig für unsere Patienten machen, haben da auch die entsprechende Unterstützung von den Kollegen zum Teil. Aber er ist natürlich auch an die Öffentlichkeit gegangen und hat auch, ja, ich glaube schon einen deutlichen Anteil darin, dass in Deutschland der Stellenwert der nicht-invasiven Beatmung und vor allem der Stellenwert der strategischen Frühintubation tatsächlich auch mittlerweile ein anderer ist, ein günstigerer für die Patienten. Super.
Das ist gut. Ist nicht dadurch auch die, Dr. Steiß, ist da nicht auch die Liegezeit, also die Verweildauer dadurch auch anders?
Ja, klar. Also das ist auch ein Punkt. Ne? Also es ist ja auch wirklich ein Problem, wenn die Krankenhäuser verstopfen mit Corona-Patienten. Ist auch nicht ganz unproblematisch, haben wir auch genau. leider in der Pandemie gelernt, muss man sagen.
Ja.
Klar, wenn ein Patient in Narkose gelegt werden muss, wenn er denn diese Phase überlebt, Sterblichkeit ist ja auch in Deutschland sehr schlecht, da sprechen wir von Sterblichkeiten von teilweise über 50, über 65% Sterblichkeit in Deutschland. Also wenn der Patient das überlebt, dann muss er natürlich einige Tage braucht er, bis er dann wieder richtig wach wird, dann muss er wahrscheinlich wieder auf die Beine kommen, dann soll er mobilisiert werden. Es ist nicht selten, dass die Patienten dann in Reha müssen beispielsweise. Also das hat schon auch deutliche Implikationen auf ja, sowas wie Verweildauer, Liegezeit und so. Ja.
Aber
darum muss ich aber sagen, also das ist natürlich irgendwie relevant und ich habe jetzt auch einen Gesundheitsökonomie-Master gemacht und natürlich habe ich sowas auch in meinem Blick. Aber darum geht es uns natürlich in erster Linie nicht. Ja, uns geht es natürlich wirklich in erster Linie, die Menschen zu retten.
Ja, klar. Ist denn die Sachen gerade 50-60% Sterblichkeit, meinen Sie jetzt von den schweren Verläufen bei Covid oder jetzt allgemein in irgendeinem Bereich? Also,
genau, die 50-60% betrifft tatsächlich diejenigen, die intubiert beatmet werden. Ne? Und dann hängt es natürlich dann auch, je älter der Patient wird, umso höher ist die Sterblichkeit auch prozentual. Es gab die ersten Daten aus Deutschland, irgendwann im Sommer wurden die publiziert, die sogenannte AOK-Studie waren wir auch, also durch Herrn Vosser mit vertreten, 10.000 Patienten, das war damals natürlich sehr viel.
Ja.
In Deutschland Krankenhaussterblichkeit über alle Patientengruppen, über alle Altersgruppen, über alle Schweregrade 25%. Also wenn ein Corona-Patient im Krankenhaus lag, Sterblichkeit 25%. Erschreckend.
Das ist wirklich erschreckend.
Ja. Aber ist, glaube ich, mittlerweile, ich hoffe, weiß jetzt nicht, ob es neuere Zahlen gibt. Ja. Wir haben unsere Zahlen, die publizieren, wir sind auch, habe ich ja auch eingangs gesagt, wir versuchen immer sehr transparent zu sein, haben auch unsere Zahlen, die aktualisiere ich wöchentlich, die sind also auch auf unserer Homepage als sogenanntes Covid-Barometer, kann man die auch sehen.
Super.
Ich habe jetzt kann jetzt meinen Bildschirm nicht teilen, aber das kann ich Ihnen hier zeigen. Da sieht man im Prinzip
Covid-Fälle. Die kann man nachreichen. So. Die reichen wir nach. Ja. Die kann ich dann einblenden.
Okay. Übrigens zu der, wenn Sie was nachreichen wollen, ich werde jetzt keine Werbung machen, aber ich habe halt auch, ich glaube, es war Mai, glaube ich, da habe ich auch ein Tutorial, YouTube-Tutorial über eben Beatmung für Nichtmediziner gemacht. Also
das super.
Leider zu lang, habe ich gelernt. Es sollte nicht länger als 3 Minuten sein, aber es ging halt leider nicht anders. Es hat dann, glaube ich, irgendwie 8 Minuten gedauert.
Ja.
Aber wer sich dafür interessiert, der kann es das auch
machen. Ja, das machen wir in die Shownotes rein und das heißt, wenn man das Video sieht oder es hört hier in unserem Podcast, kann man das unten in den Shownotes finden. Dann machen wir gerne rein. Super, cool.
Meinen Sie jetzt das, Herr Steiß, dass wenn ich jetzt zum Beispiel privat irgendwie mit Corona halt zu kämpfen habe, dass ich dann für mich weiß, wie komme ich zu Sauerstoff? Habe ich das richtig verstanden?
Jetzt haben Sie gesagt, wenn Sie privat mit Corona kämpfen.
wenn ich zu Hause bin, ne?
Wenn ich zu Hause bin, genau.
Also Sachen für Nichtmediziner, deswegen, das fand ich ganz interessant.
Ach so. Nein, also das Thema, das Video ist im Prinzip gedacht, dass eben Nichtmediziner, ich sage jetzt mal Laien, wenn man das so politically correct sagen darf, wenn wir über Intubation und Beatmung in den Medien sprechen, dann wissen wir ja gar nicht, worüber wir sprechen. Habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, total.
Richtig. Ja, und ich meine, Ihre Frage war, bin ich da in Narkose? Ja, das ist für uns Mediziner natürlich völlig klar. Ja, aber das ist eben für die Menschen, die mit Medizin nichts zu tun haben, ist es gar nicht klar. Genau. Deswegen, es ist halt wirklich extrem wichtig, die Gesellschaft mitzunehmen und den Menschen zu erklären, was ist Corona? Deswegen haben wir auch beispielsweise schon im Dezember in allen möglichen Sprachen auch Appelle gerichtet an die Menschen, dass wir wirklich alle erreichen. Ja. Aber eben auch so Dinge zu erklären, was ist eigentlich Beatmung? Ne? Und die Menschen müssen sich ja, was heißt müssen, aber für uns Ärzte, wir hatten große Sorge, dass wir irgendwann in eine Phase kommen, wo wir priorisieren müssen. Wo wir sagen müssen, okay, wer kriegt jetzt die Beatmung? Dieser oder jener? Zum Glück ist uns das erspart geblieben.
Das wollte ich gerade fragen, okay,
gut. Es ist uns erspart geblieben, aber wie soll sich denn ein Mensch entscheiden, ob er künstlich beatmet werden will, wenn er gar nicht weiß, was es ist?
Ja, ganz genau.
Dafür war es praktisch unsere Bürgerpflicht, zu sagen, okay, wir müssen das den Menschen erklären, damit die auch sich irgendwie, ja, vielleicht irgendwie auf einer gewissen Basis dann zu einer Entscheidung hinreißen lassen.
Ja, ich würde auch mal gerne wissen, also aus Ihrer Perspektive jetzt, gerade als Lungenfacharzt auch, Sie kannten ja SARS-CoV-1, ne? Sie haben ja wahrscheinlich das alles mitbekommen. Haben Sie für sich das Gefühl gehabt, okay, da muss halt auch noch was kommen, oder war Ihnen das, konnte man das irgendwie absehen? Und wie war das Gefühl dann, ne? Als SARS-CoV-2 kam, hat man dann gedacht, okay, ja, jetzt, konnten Sie das direkt einschätzen? Also darf ich mal so fragen, wie war es da so für Sie?
Ja, also vielschichtige Frage, gute Frage. Also, dass irgendwann eine Pandemie mal wieder kommen würde, damit muss man ja rechnen. Ne? Die Welt ist einfach so global und du gehst ja irgendwie jetzt aus dem Haus in den Flieger und dann bist du am anderen Ende des Kontinents. Genau. Dass das sowas kommt, klar. Ne? Das hinterher kann man immer sagen, hätten wir mit rechnen müssen, natürlich. Aber so ganz konkret hätten wir uns das ja trotzdem irgendwie nicht so vorgestellt. Welcher Teil der Frage? Also,
wie das für Sie war, ob Sie da Angst hatten, ne? Oder das heißt Angst, das falsche Wort, aber wie hat,
ne? Ja, ich habe auf jeden gerechnet? Fall, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe echt Schiss gehabt. Ich habe wirklich Schiss gehabt. Also ich habe wirklich Schiss gehabt, weil ich habe damals war ich ja noch Student, als SARS-CoV-1 sozusagen war. MERS war dann schon, da war man auch schon im Dienst und da hat man wirklich auf Kongressen dann auch davon immer wieder gehört. Wir haben es ja nie gesehen. Es war ja, in Deutschland war es ja, gab es ja keinen Fall so richtig, zumindest nicht in so Krankenhäusern wie bei uns. Aber man hat natürlich damals gelesen und man hat echt Schiss gehabt. Ja. Auch wenn es ja auch tatsächlich so ist, dass der Großteil der Verläufe ja zum Glück eher harmlos ist und die meisten Menschen ja auch wirklich ambulant behandelt werden können. Aber trotzdem hat man halt Angst. Man hat nicht nur Angst um sich selbst. Ich meine, ich habe auch Kinder, dann denke ich mir auch, ne, Kindern und meine Eltern hatte ich auch furchtbare Angst. Aber wie gesagt, es ist dann... Was soll man machen? Ich für meinen Teil habe gesagt, ich bin halt auch Arzt und ich muss mich dieser Sache auch stellen. Das ist ja auch ein Beruf, ist ja jetzt nicht einfach nur ein Job, den ich ausfülle. Und dann war halt klar, gut, man muss sich halt schützen und muss seinen Dienst dann da bringen. Ne? Mhm.
Ich würde ganz gerne vor allen Dingen noch auf einen Punkt eingehen, und zwar die Frage, wenn ich mir so vorstelle, ich meine, Sie sind jetzt von der Front, ne? Die, wenn ich dann immer so höre in der Bevölkerung so, wenn ich das so mitkriege, die Stimmen, ne? Die dann immer sagen so, ja, wo ist denn jetzt hier der Virus? So, ich kenne das gar nicht. Ich weiß noch, am Anfang wurde immer gesagt so, ich kenne gar keinen Fall davon. Also ich glaube so, bei mir, wenn ich mich da öffne, ne? So, ich sag mal so, ab Mai, Juni, habe ich aber auch mit schon gerechnet so, da fing das so an. Zack, der erste, zack, 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 und dann kam das immer näher. Ne? Aber die Frage ist tatsächlich jetzt vielleicht für die Zweifler oder so, die immer noch der Meinung sind, dass es das nicht gibt. Wie sieht das aus? Also wie würden Sie das einschätzen?
Also ich habe tatsächlich auch viele meiner Kontakte dann auch irgendwie eingeschränkt. Im Sommer war es natürlich wieder ein bisschen anders, aber ich hole ein wenig aus. Sorry dafür. Spreche halt auch gerne, ja.
Nee, gerne.
Wir also auch. Einer meiner besten Freunde ist Steuerberater in Mülheim und wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir können jetzt nicht mehr irgendwie ins Restaurant, was wir wirklich turnusmäßig alle 3-4 Wochen gemacht haben, haben gesagt, wir gehen jetzt draußen spazieren. Und das war dann wirklich, ich weiß nicht, ob es September oder Oktober war, und er sagte, Mensch, Patrick, ich habe noch keinen gesehen. Ich kenne keinen. Ja, und in der Zeit habe ich schon irgendwie natürlich irgendwie gefühlt, sagen wir September hatten wir, glaube ich, schon unseren 100. Intensivfall. und da habe ich gedacht so, ja, okay, gut, solche Menschen gibt es wirklich. Ja, also ich habe tatsächlich schon direkt in der ersten Welle Freunde gehabt, die sich da in Ischgl dann auch irgendwie infiziert haben. Einer war dann auch tatsächlich derjenige, über den wir auch immer wieder berichtet haben.
Richtig, richtig.
Ein guter Freund von mir, der selber auch Arzt ist. Und das war echt krass. Also das war wirklich krass. Dann nicht nur, gut, er war, glaube ich, weiß nicht, irgendwie der 12. Patient oder so, müsste ich jetzt nachzählen, ja, mit dem kritischen Verlauf, den wir dann da behandeln mussten, aber es ist natürlich was anderes, wenn ja, du angerufen wirst, ich weiß noch genau, es war Sonntag, ich hatte Dienst an dem Wochenende und der rief mich an und sagte, boah, mir geht's total scheiße, und ich habe schon durchs Telefon gehört, der hat noch Luft gezogen, ohne Ende, ich habe gesagt, komm sofort ins Krankenhaus, ja, und dann musst du sagen, pass mal auf, wir sollten jetzt anfangen mit der Maske, ja, und dann, wusste er weiß natürlich auch sofort, in welcher Lage er ist. Und nun ist es natürlich so, man hat gemeinsame Freunde. Ich weiß natürlich auch um seine familiäre Situation, Kinder und alles. Und da gibt es natürlich, also da denkst du natürlich, okay, was kann alles passieren? Er kriegt natürlich genau die gleiche Behandlung wie jeder andere Patient auch, aber man hat natürlich trotzdem immer so ein bisschen die Sorge, wie steht man selber? Das sage ich ganz ehrlich, ja. Was denken die Leute im Sportverein von mir, wenn ich da jetzt irgendwie den nicht mehr nach Hause bringe, ja? Ja, also von daher, ich kann die Menschen verstehen, wenn es lange gedauert hat, dass man wirklich keinen kannte, aber mittlerweile, also kann ich mir das fast gar nicht mehr vorstellen, dass man keinen kennt, der Corona hatte, kann ich mir wirklich sehr schön vorstellen.
Ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin ja Psychotherapeut, ich kenne ja diese Form von Abspaltung, dass man selbst, wenn man da im Kriegsgebiet steht, immer noch den Krieg nicht sieht, aber aber nur um nochmal das zu sagen, weil ich mich ganz klar oute zu dem, ich bin ja selber auch Krankenpfleger, also auf dem ersten Bildungsweg, ne? Aber um nochmal deutlich zu machen, es geht ja auch nicht immer alles an die Öffentlichkeit. Nur weil ich etwas nicht sehe, heißt das ja noch lange nicht, dass es das nicht gibt. Das ist, glaube ich, der größte und hier an der Stelle der dümmste Trugschluss, den man machen kann. Ich will jetzt da nicht hier Angst erzeugen oder so in der Bevölkerung, aber würde ganz gern nochmal auch deutlich machen, so nur weil ich etwas nicht sehe oder nicht weiß, wäre ich vorsichtig mit irgendwelchen Aussagen, weil sonst haben wir wieder die Situation zur EM, dass alle plötzlich Schiedsrichter sind oder Bundestrainer. Ne? Also da muss man ja immer so ein bisschen vorsichtig sein, oder?
Ja, aber ich glaube, das Phänomen, Kurt, ich meine, das ist auch ganz klar, wenn irgendwas Dramatisches passiert, ich glaube, man braucht auch einfach mal Fakten, ganz oft, ne?
Genau,
also ich weiß nicht, ich glaube, da geht es eher auch so darum, dieses, man muss es irgendwie auch mal greifen können. Und das ist so ein bisschen wie mit, weiß ich nicht, wenn einfach ein schlimmer Unfall passiert, man kann es erstmal, glaube ich, gar nicht begreifen, was da vor einem passiert. Ich denke mal, Herr Steiß, so geht es Ihnen ja wahrscheinlich dann auch ganz oft mit den Intensivpatienten, dass sie denken, oh mein Gott, was passiert hier eigentlich gerade? Ne? Vielleicht jetzt nur mal nicht mehr nach einer bestimmten Karriere oder einem bestimmten längeren Alltag im Krankenhaus, aber könnte ich mir doch auch vorstellen. Und jetzt sind Sie aber nah dran, jetzt können Sie es vielleicht besser greifen, jetzt kann man es irgendwie auch einsortieren. Ne?
Ja, klar, also ich kann Ihnen sagen, also ich habe wirklich die dollsten Verläufe, die krassesten, keine Ahnung, auch persönliche Schicksale, ja, was man alles erlebt. Das ist sehr, sehr vielschichtig. Also da könnte ich jetzt wirklich aus dem Nähkästchen plaudern, wenn es Sie interessiert.
Ja. Sehr gerne sogar. Ja. Ich weiß noch nicht, wie es um Ihre Zeit ist. Und vor allem...
Macht Spaß, alles gut.
Also mich würde das wirklich sehr interessieren, weil ich glaube, wenn Sie uns da ein bisschen mehr Futter geben auch, so ein bisschen konkreter, ohne dass man jetzt hier Horrorgeschichten auspacken will. Aber ich glaube, vielleicht, das braucht man ja auch manchmal. Ne?
Konkrete Fälle.
Genau.
Okay, also so wie bei Fest und Flauschig, glaube ich, die Top 5... Corona-Patrick Steiß,
ja, so bitte. Ungefähr, ja. Ja, genau. Ja.
Also Top 1 ist für mich natürlich ganz klar, dass ich meinen Freund da damals wirklich über den Berg gebracht habe. Ja, das war für mich echt schon mal ganz wichtig.
Top.
Wie hat sich das bei ihm denn entwickelt dann? Also Sie sagten, der hat sehr nach Luft gerungen und ist dann, also weil ich muss auch sagen, ich habe kaum Vorstellung von den Symptomen und auch von dem Verlauf, ne? Genau.
Okay, also zu den Symptomen ist ja so wie bei wie das einfach bei Infektionskrankheiten sein kann. Es gibt eine Phase, wo sich das Virus erst im Körper vermehrt und dann ist es dann meistens so um den 4., 5., 6. Tag so, dass man dann tatsächlich was spürt. Also es kann verschieden sein. In seinem Fall war es halt so, der hat gesagt, er trainiert, ist sehr sportlich und das war dann wirklich vom einen auf den anderen Moment, hat er sich auf die Couch gelegt und konnte einfach den ganzen Tag pennen. Ja, also Sie erlauben auch, dass ich so Ruhrpott spreche, bin auch
Kriegsgebiet.
Sehr gerne.
Kein Problem.
Sehr gerne.
Also er war dann wirklich total matt und ist irgendwie kaum noch von der Couch gekommen. Andere typischen Symptome sind natürlich klar Luftnot, diese Müdigkeit, die er selber jetzt auch hatte, trockener Husten und dann ist eigentlich auch immer klar, wenn jemand Fieber hat hustet und er kann nicht gut riechen oder schmecken, dann ist die Sache, dann brauchst du ja gar keinen Test mehr machen. Dann ist eigentlich klar, okay, das kann eigentlich nur Corona sein, so okay, ungefähr. Ne? Genau, also er hatte, wie gesagt, diese Symptome und dann hat er sich irgendwie ein paar Tage rumgeschleppt und bei Corona ist es eigentlich auch mittlerweile sehr gut bekannt. Es ist meistens um Tag 10, also man sagt eigentlich, wann war das erste Symptom ungefähr, dann rechnet man das so ein bisschen zusammen und zurück und zwischen Tag 10 und Tag 12, 13, 14, da entscheidet sich eigentlich, wo die Reise hingeht. Mhm. Also wenn der Patient über Tag 10 nichts mehr hat, dann ist auch alles gut. Und wenn er um Tag 10, 11 immer noch Fieber hat und immer noch schlechte Sauerstoffsättigung, dann geht es dann tatsächlich da in die heiße Phase.
Es ist doch dieser, ist das nicht dieser, wie nennt man das noch, Meier Steiß, diese Immunantwort, ne? Dieser Sturm, ne? Der da.
Das ist der sogenannte Zytokinsturm.
Ja, Dankeschön,
genau. Ja, genau. Ja, genau, richtig, ja. Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, wir haben vielleicht auch noch immer nicht alles verstanden und auch noch nicht alles entschlüsselt, sonst könnten wir es vielleicht auch noch besser und gezielter behandeln.
Ja, klar.
Aber das zu den Symptomen. Also wenn ich jetzt bei den Top 1, 2, 3, 4, 5 weitermache, dann ist für mich dieser Fall ist für mich Top 1, war auch wirklich einer der ersten und wir haben das Ganze auch publiziert und witzigerweise gerade heute haben wir Nachricht bekommen, dass wir sozusagen in dem Organ unserer Lungenärzte, da haben wir tatsächlich die Kasuistik des Jahres geschrieben und das wurde dann heute auch ausgezeichnet.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Genau. Ach Mensch, echt?
Aber toll. Das ist wirklich nur sozusagen als Bonus. Ne? Das
cool.
Besondere an dem Fall ist tatsächlich das erster ganz, ganz schwerer Verlauf und wirklich so schön geworden. Und mittlerweile, also ich bin auch eigentlich sehr sportlich in der Regel, habe auch einen Triathlon neulich mal gemacht, als es noch ging.
Cool.
Und der zieht mich mittlerweile schon wieder ab. Also der ist mittlerweile schon wieder viel schneller und rennt viel weiter und obwohl der auch noch ein paar Jahre älter ist als ich. Ja, also, das hat mir tatsächlich auch deswegen auch Top 1, quatsche ich einfach weiter, aber deswegen auch Top 1, weil es einfach gezeigt hat, auch wenn du diesen schweren Verlauf hast, du wirst nicht automatisch danach ein schwerst kranker, gebrechlicher Mensch bleiben. Du wirst wieder dein Leben zurückbekommen können.
Ja, wichtige Info.
Ja. Und du kannst auch danach wieder Sport machen und du kannst auch gut Sport machen. Ja? Also das war einfach, in jeglicher Hinsicht war das toll. Das war auch deshalb toll, weil ich habe so eine WhatsApp-Gruppe mit Freunden in der ganzen Bundesrepublik, wo wir uns dann halt auch alle austauschen. Alle so relativ junge Ärzte, mir ist gerade 40 geworden, die dann irgendwo wirklich auf den Intensivstationen und auf den Behandlungsstationen dann noch arbeiten. Ich weiß noch genau, wir haben Bilder haben wir besprochen und gesagt, hier, ich nehme den jetzt an die nicht-invasive Beatmung. Und da war am Anfang, nein, das kannst du doch nicht machen. Du musst den intubieren. Du musst, wirklich, wörtlich, du musst ihn jetzt intubieren. Und er wollte sogar, er selbst sagte, boah, ich kann nicht mehr, bitte intubieren. Ich habe gesagt, nein, wir machen es nicht. Mhm. Wirklich, man muss auch energisch damals gewesen sein. Und wir machen es nicht. Und wir haben den rumgebracht. Und das hat dann halt tatsächlich auch bei den anderen mal so dieses Gefühl erzeugt, okay, hey, das könnte vielleicht klappen. Vielleicht wenden wir das auch an. Und ich weiß beispielsweise eine Klinik in Süddeutschland, die haben das dann am Anfang auch komplett abgewehrt, aber einfach, weil wir immer im Austausch waren und ich immer erzählt habe und die natürlich auch mutig gewesen sind und gesagt haben, okay, komm, wir probieren es auch, ist das bei denen auch mittlerweile der Standard.
Ah, super. Mhm.
Und deswegen in jeglicher Hinsicht, das ist Top 1.
Und ist es denn so, also beobachten Sie dann wirklich, um da jetzt nochmal ein bisschen reinzugehen, das haben wir gerade nicht so gemacht, dass vielleicht dadurch, ne, dass Sie nicht so schnell intubieren und dann natürlich auch andere Konsequenzen damit einhergehen, dass dann vielleicht die Patienten einfach schneller wieder fit sind? Oder was sind genau die Erkenntnisse, die Sie gemacht haben durch Ihre Behandlung, Herr Steiß?
Also ob man das so sagen kann, dass sie generell schneller fit werden, das kann man, glaube ich, jetzt nicht so, ich sag mal, auf eine wissenschaftliche Basis sollte man das schon bringen, weil wir sind wirklich natürlich auch in einer Wissensgesellschaft schon lange angekommen und das ist auch gut so und da sollte man auch immer versuchen, sein Wissen irgendwie versuchen, auch, sag ich mal, nachvollziehbar, transparent, evident zu machen, wobei das auch gar nicht so einfach ist, muss ich sagen. Habe ich auch jetzt gelernt in der Pandemie, dass man da auch wirklich, also wir sprechen über Zahlen, ja, und wir wissen gar nicht genau, wie interpretiere ich jetzt diese Zahlen. Ja? Wenn ich jetzt eine Inzidenz von 100 habe und ich teste die Leute dreimal am Tag gefühlt, ja, dann habe ich natürlich nie, dann werde ich nie auf eine niedrige Inzidenz kommen, ja. Also einfach nur mal, um das mal zu sagen, ja.
Ist richtig.
Ohne, dass ich das jetzt in irgendeiner Weise bewerten will.
Ja, klar.
Mhm. Jetzt habe ich schon die Frage verloren. Was war denn, den Faden verloren? Was wollten wir nochmal?
Meine Schwester, die haut immer die Frage raus.
Ja. Nee, ich quatsche schon immer irgendwie zu lange rum.
Das ich finde das super. Ich habe sie auch eigentlich unterbrochen. Sie wollen ja noch die Top 5 ausführen, aber da wollte ich nochmal kurz zwischenhaken. Ja. Weil das hatten wir gerade so ein bisschen verpasst, nochmal zu beschreiben, für die, die davon nicht so mitbekommen haben, von ihrer Behandlungsmethode, was auch sich dann wirklich gezeigt hat, also welche Konsequenzen daraus resultiert sind, welche Vorteile im Grunde.
Also richtig, genau, ob die Patienten weniger sozusagen schneller gesund werden und so. Also ich sag mal so, wir haben gesehen, dass tatsächlich die Liegedauer derer, wir haben natürlich auch intubieren müssen, das ist ja auch klar, es gab auch einzelne Patienten, die wir intubiert haben, die haben tatsächlich, wenn sie es überlebt haben, nicht alle haben es überlebt, aber wenn sie es überlebt haben, dann waren die natürlich länger im Krankenhaus. Ja. Und ich glaube schon, dass tatsächlich die Genesungszeit auf jeden Fall kürzer ist, wenn man eben diese Narkose und dieses tagelange Schlafen, man muss ja die Narkosemittel auch ausschlafen sozusagen und verstoffwechseln, bis man wieder wach wird, das hatte ich ja auch schon gesagt vorhin, das kostet schon Zeit. Der entscheidende Vorteil ist aber wirklich, dass der Patient immer wach ist und dass man immer mit dem Patienten kommunizieren kann. Und das ist auch wirklich extrem wichtig, das ist einer der Top 5 Fails, muss man sagen, dass die Leute einfach ja in ihrer größten Krise eigentlich gar nicht ihre Liebsten irgendwie bei sich haben können. Ne?
Das ist echt. Das finde ich auch so schlimm, diese Vorstellung.
Ja. Ja, das muss man echt sagen. Also das ist echt übel. Das ist wirklich übel. Ne?
Ja, da gibt es auch keine Möglichkeiten. Ne? Also das ist nicht mit Schutzanzug und mit allem rein oder so. Das geht einfach nicht. Ne?
Schon. Also ich sag mal, wir haben immer gesagt, die Patienten, die kritisch sind und die möglicherweise versterben können, da haben wir natürlich schon dann auch die Familie nochmal gebeten zu kommen, aber andere Menschen brauchen auch die Nähe zu ihren Angehörigen, ja, das ist das ist schon hart, also das ist wirklich hart, ne?
Ja.
Und da, wenn ich jetzt rede ich trotzdem weiter, also Chelsea-Liverpool fängt das ohne mich an, ist aber auch nicht schlimm.
Oder Sie haben Second Screen, Herr Steiß.
Nee,
alles können Sie gerne machen.
Macht ja Spaß. Ich weiß ja nicht, wie lange Sie jetzt hier alles...
Ja, alles gut, wir gerne.
Wir freuen uns.
Genau. Also, wie gesagt, die anderen Menschen, die brauchen ja auch die Nähe zu ihren Angehörigen und... irgendwas anderes wollte ich, glaube ich, sagen. Ich verliere den Faden gerade so, ne? Ich quatsche mich hier mal fest.
Gar kein Problem. Also ich hatte eigentlich nur gefragt, also Sie kamen so ein bisschen, Sie hatten das eigentlich jetzt schon erklärt oder beantwortet die Frage und hatten ja dann nochmal ausgeführt, dass das halt ein großer Nachteil ist, ne? Dass man, und so von wegen auch der Top 5, glaube ich, auch. Und aber da können Sie ja vielleicht auch weitermachen mit den Fällen und mit den Verläufen vielleicht auch, damit wir uns das ein bisschen mehr vorstellen können.
Ne? Mache ich sehr gerne. Wobei ich muss dazu sagen, es ist natürlich schon so, das muss man ja auch sagen, das eine ist natürlich, dass für die Menschen, die dann liegen und dann die Nähe zu ihren Angehörigen brauchen, das ist natürlich ein Drama, dass sie die anderen nicht haben. Aber es geht natürlich auch darum, dass man diejenigen, die vielleicht gesund zu Hause sind, die muss man natürlich schützen. Also das ist immer eine Abwägungssache.
Ja.
Und das ist wirklich nicht schwer. Ich kann Ihnen sagen, wir haben einen Krisenstab. Wir treffen uns mindestens zweimal die Woche im Krankenhaus und überlegen immer, was gibt's Neues, auf was müssen wir reagieren. Und wir besprechen praktisch jedes Mal die Frage, besuchen, erlauben, ja oder nein. Und das ist wirklich immer sehr schwierig. Ja, so viel dazu. Also Top 5 Fails und Nicht-Fails. Also Top 1 hatte ich gesagt. Dann Top 2, wobei ich das jetzt, glaube ich, nicht so danach jetzt irgendwie so eine Rangfolge bringen will. Also was mich extrem berührt hat, war beispielsweise, was wir selber in Moers auch gesehen haben, dass tatsächlich verschiedene Mitglieder, mehrere Mitglieder einer Familie auch nicht nur erkranken, sondern auch versterben können. Mhm. Und das ist wirklich, wirklich übel. Also da hatten wir mal einen wirklich ziemlich schlechten Lauf. Da sind innerhalb von kürzer Zeit sind da zwei Menschen in einer Familie, sind da verstorben. Und man hörte dann auch, dass dann auch Bekannte aus ganz Europa in anderen Ländern, dass da dann auch noch andere Familienmitglieder gestorben sind oder auch auf der Intensivstation lagen. Und also das geht einem wirklich sehr, sehr nahe. Und vor allen Dingen, also ich habe ja dann auch, weiß ich nicht, also man soll natürlich nicht von sich selbst immer reden und sich selbst irgendwie bewerten, aber es gibt dann halt schon manche Situationen, wo ich dann schon auch eine besondere, ich weiß nicht warum, aber ich bin ja auch nur ein Mensch, also zu manchen Patienten habe ich halt auch irgendwie eine besondere Beziehung, wo die Chemie irgendwie ganz besonders ist. Und
ja, klar.
Das war halt einer dieser Patienten, den habe ich wirklich bei jeder Visite habe ich den massiert. Bei jeder Visite habe ich ihn mal, weil er lag den ganzen Tag, irgendwie war den ganzen Tag an der Maske und lag, die Patienten können auch nichts machen. Ne? Also die liegen am Rücken, auf dem Bauch, und vielleicht setzen sie sich mal hin, vielleicht gehen sie mal auf Toilette. Und wie gesagt, wenn man schon die Familie nicht hat und man auch irgendwie mit als Arzt oder als Pflege natürlich auch immer nur begrenzt da reinkam, wenn ich dann Visite gemacht habe, die dann abgehört habe, mit denen gesprochen habe, ich immer ein bisschen Nacken massiert und war dann auch ein ganz lieber Draht zu der Familie, muss man sagen. Und das war dann echt übel, als dann nicht nur er, sondern dann auch noch andere eben aus der Familie gestorben sind. Und ja, schlimm. Das ist wirklich schlimm, muss man sagen. Ja, und das hörte ich dann eben auch von anderen Freunden. Wie gesagt, beispielsweise in Süddeutschland wurde dann berichtet, auf einer Beerdigung, ist ja auch der Klassiker, haben wir auch mehrmals gehört. Eine Beerdigung ist dann, jemand wurde wegen Corona, ist an Corona gestorben, wurde beerdigt. Auf der Beerdigung hat sich dann der Sohn, glaube ich, infiziert, ist dann auch gestorben. Und also ist echt wirklich Katastrophen. Und das ist vielleicht auch
Wahnsinn.
Wirklich eine Botschaft an all jene. Das wäre dann auch Top 3 tatsächlich. Auch ganz schlimmes Schicksal, eine junge Frau, die die Erkrankung in eine Familie gebracht hat, wo dann am Ende auch tatsächlich der, ich weiß nicht, ob es der Großvater oder Vater gewesen ist, aber irgendwie so, keine Ahnung, über 70, glaube ich. Und diese junge Frau, weiß nicht, Anfang 20 oder so, die hat die Erkrankung in die Familie gebracht und die fühlt sich dann wirklich, wie, als wenn sie ihn auf dem Gewissen hätte. Ja? So, und vielleicht, das kann wirklich, keiner ist davor gefeit.
Ja? Richtig, richtig.
Und das ist halt die Botschaft, weil Sie gerade sagten, Thema Zweifler, kann ich alles verstehen, wenn man irgendwie sagt, Mensch, irgendwie, das ist alles nicht, kann alles nicht wahr sein, was Corona mit uns macht. Das bin ich auch nicht damit ganz einverstanden, was politisch daraus gemacht wird. Wobei das auch, glaube ich, nicht einfach ist. Aber
richtig.
Das andere ist wirklich die gesundheitliche Dimension. Und die gesundheitliche Dimension lässt sich einfach nicht wegdiskutieren. Mhm. Einfach Fakt. Das ist einfach wirklich, wir haben, glaube ich, jetzt 310 Schwerkranke behandelt. Seit März. Und wie gesagt, wenn jemand, der vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob diese Frau, glaube ich nicht, ist eine sehr gewissenhafte, liebe Frau, soweit ich das irgendwie einschätzen konnte. Aber ja, man infiziert sich, man stelle sich vor, man ist jetzt vielleicht, gehört zu den Leuten, die sagen, Maske trage ich nicht und ich schütze mich nicht und mir passiert eh nichts. Und dann bringt man es in eine Familie und dann sterben vielleicht nicht nur eine, sondern vielleicht mehrere Personen. Ich weiß nicht, ob man dann seines Lebens nochmal glücklich wird. Also ich wäre... Ich glaube, ich würde echt übel knacken an so einer Sache.
Sie sprechen gerade einen wichtigen Punkt an. Das merke ich immer wieder auch in den Dialogen, dass das nicht unbedingt immer so klar ist für alle. Das ist mein Eindruck, dass die gehen immer davon aus, es geht um die eigene Ansteckung. Aber dass sie sich dann immer wieder so ein bisschen vergessen, dass sie ja, wenn sie ein Virus haben, dass sie weitergeben
können. Ja, klar.
Ja, der erinnert mich immer an den einen Film hier, boah, ich weiß gar nicht, wie der jetzt genau heißt, wo doch da einfach nur der Kuss zu der Frau, die den Virus hatte, dazu geführt hat, dass er wieder ausgebrochen ist. Kennt ihr den Next Week, 20 Days Later? Oder der zweite?
28 Days Later.
20 Week, 20, also der zweite auf jeden weeks, Fall.
Der zweite.
Der englische Film.
Genau,
ganz ja, genau.
Irgendwann mal in der Jugend hat man den genau. gesehen. Ja.
Also dann hatte nur noch eine Person das und dann die Person hat die geküsst und dann zack, war er sich verbreitet. Egal. Aber genau, ne? Also dass es falsch interpretiert wird, darauf wollte ich hinaus. Dass man das wirklich nur die eine Dimension erfasst und die andere total ausblendet.
Also da habe ich zwei Anmerkungen zu. Zum einen, absolut richtig, man sollte nicht nur denken, hey, ich krieg's schon irgendwie hin, weil ich bin ja jung. Wird bei mir schon nichts passieren. Man muss schon auch an andere Menschen denken, finde ich. Und deswegen ist tatsächlich auch, gehöre ich jetzt auch zu denen, ich will jetzt keine Propaganda machen und jeder soll wirklich selber entscheiden, aber ich glaube, es ist tatsächlich deswegen auch wirklich wichtig, wenn man sich für eine Impfung entscheidet, dann kann man eben nicht nur sich selbst schützen, sondern man schützt auch, kann auch wirklich andere Menschen schützen.
Ja.
Das sozusagen als offene Botschaft, ja, kann jeder machen, was er will daraus. Aber zweiter Punkt, Thema Filme 28 Weeks Later haben natürlich ein Riesenproblem, weil wir natürlich alle jetzt zu Hause sitzen und irgendwie nicht wissen, vielleicht nicht wissen, was wir mit unserer Zeit machen dürfen. Ich beispielsweise renne total gerne die Halde hoch, da ist jetzt Sperre schon seit Wochen. Könnte man sich vorstellen, wer das vielleicht jetzt nie machen kann, der hängt halt irgendwie vor der Glotze und guckt dann eben solche Filme wie Outbreak oder wie hießen die, Euphoria. Und da kriegst du natürlich auch wieder irgendwas im Kopf, was einfach gar nicht der Realität vielleicht entspricht.
Richtig.
Ja, und das war nur kurze Anmerkung von mir. Psychologisch sind Sie da viel besser als ich aufgestellt.
Alles gut.
Sie haben ja völlig recht. Das ist auch die Frage des Fokus und womit man sich da beschäftigt und auseinandersetzt. Ganz klar.
Ja, und auch, was man sehen will. Das möchte ich auch nochmal ganz kurz betonen. Ich habe letztens noch, das möchte ich gerne hier tatsächlich mich zu outen, der Lautenbach, der immer sehr präsent ist in den Medien und so. Ich habe letztens ein Video gesehen von dem, wo er wahrscheinlich im Bereitschaftsdienst, ist ja auch Arzt, praktizierender Arzt, wahrscheinlich so überarbeitet war, dass er dann in so einem Interview unschlüssige Zusammenhänge erläutert hat in 2 Minuten. Und dann gab es natürlich die Zweifler, die das da total gegen ihn verwendet haben. Wobei, glaube ich, im Menschen mit einem gesunden Menschenverstand klar war, hier geht es nicht darum, dass er nicht klar war, sondern einfach überarbeitet. Also nur nochmal deutlich zu machen, dass es ja auch, um auch nochmal jetzt in ihre Richtung, ich nutze mal dieses Sprungbrett in ihre Richtung, dass man auch nochmal sagen muss, sie leisten ja auch extrem viel. Ne? Allein wenn ich dran denke, wie wir, ne, wir haben ja längere Zeit versucht, in Kontakt zu gehen und ich weiß, wie viel sie da leisten müssen und arbeiten müssen, um auch nochmal meinen Respekt und die Wertschätzung in ihre Richtung
aus. Ja,
es ist so. Ja, also ne, auch die Pflegekräfte und so, um das nochmal deutlich zu machen. Ich glaube, das wird auch mal so ein bisschen unterschätzt in den Medien oder als selbstverständlich angesehen. Ne?
Vielleicht.
Ja. Meine Frage wäre jetzt auch so ein bisschen, Sie haben ja jetzt ein paar Beispiele aufgemacht. Was beobachten Sie denn, Herr Steiß? Gibt es, kann man sagen, eine bestimmte Kriterien, das fragt man sich ja immer wieder. Jetzt sind Sie aber wirklich so live vor Ort, ne? Sie sind an der Front. Haben Sie das Gefühl, sehen Sie da irgendwie Zusammenhänge? Gibt es irgendwie Dinge, wo Sie sagen, ne, das beobachte ich halt immer wieder, was zum Beispiel die Verläufe betrifft, die Patienten betrifft, Gemeinsamkeiten, ne? Sowas wie halt Alter oder was auch immer, Geschlecht, wurde ja auch mal ziemlich diskutiert. Was ist so Ihre Beobachtung über die Zeit hinweg?
Also wir haben tatsächlich, ist ein bisschen vermintes Feld, ne? Sage ich ganz ehrlich, weil gerade medial ein ganz heißes Thema.
Ja, aber wir müssen das nicht ausdiskutieren. Also alles gut.
Wir können das ja ein bisschen besprechen. Also es ist ja schon so, dass in der ersten Welle, die erste Welle war ja geprägt durch Ischgl in Europa. Also viele, die zum Skifahren waren, kamen dann zurück und haben, das waren sozusagen diejenigen, also ich will nicht sagen alle, aber ein Großteil derer haben es ja dann irgendwie reingetragen. Das ist ja auch wirklich, glaube ich, gut bekannt und gut nachzuverfolgen. Und es hat sich dann halt irgendwie, also das war dann so Klientel, ja, wer fährt in Skiurlaub? Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich war jetzt selber noch nie im Skiurlaub. Ich glaube, das kostet auch ein bisschen Geld, in Skiurlaub zu fahren. Und also das war halt so. Die erste Gruppe war halt die Leute, die eben aus dem Skiurlaub kamen und dann vielleicht auch Freunde, Bekannte angesteckt haben, keine Ahnung. Und dann hatten wir ja zum Beispiel in Moers, jetzt bleib ich mal einfach nur bei Moers, dann haben wir in Moers diesen Ausbruch in der Dönerfabrik. War es eine Dönerfabrik oder Fleischfabrik? Ich weiß nicht mehr genau.
Ich meine beides.
War auf jeden Fall, kann sein, ja. Also da hatten wir dann so, das heißt, das war natürlich, ist ganz woanders hingegangen, ja. Und mittlerweile ist das wirklich kreuz und quer in der Gesellschaft einfach angekommen. Das ist vielleicht so, wie Sie das, Herr Neubersch, irgendwie auch eingangs gefragt haben. Es gibt Leute, die sagen, hey, ich kenne keinen einzigen. Also man muss eigentlich sagen, spätestens im Oktober ist Corona oder Covid tatsächlich mitten in der Gesellschaft angekommen. Ja. Das war dann jetzt nicht mehr so, dass eine besondere Gruppe vielleicht irgendwie nicht erkrankt ist oder die andere ganz häufig oder sowas. Ne? Aber das war auf jeden Fall. Und das andere Thema ist dann natürlich schon, dass man aufklären muss und auch alle Menschen, gestern war Ministerkonferenz, die haben Beschlüsse gemacht. Weiß jetzt nicht, wir gehen davon aus, dass alle Menschen das irgendwie lesen und da gibt es ja diese schlaue Sprüche, gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht begriffen, begriffen heißt nicht umgesetzt. Ja, also das sind ja wirklich viele, viele Aspekte, die man da berücksichtigen muss, ja. Und man muss natürlich dann auch immer gucken, dass man wirklich alle Menschen erreicht und auch eben erkennen, dass wir in einer pluralistischen, vielschichtigen Gesellschaft leben, wo die einen sich vielleicht auch gut schützen können und die anderen sich vielleicht weniger gut schützen können, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und sehr schwierig, also diffizil. Da müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht auf jeden Fall. Also
Aber genau, wir waren da stehen geblieben. So was würden Sie dann trotzdem beobachten? Würden Sie jetzt so aus dem, was Sie an Patienten auch haben, gibt es typische Verläufe? Ne? Gibt es.
Also die typischen Verläufe, die ich sehe tatsächlich auf der, auf unserer Covid-Intensivstation, so nenne ich die, da sehe ich natürlich in der Regel immer die gleichen Verläufe. Also die meisten, wir nehmen ja auch die Leute, nicht auf, nur weil sie Corona-positiv sind weil sie Corona-positiv sind und ein gewisses Alter haben. Also wir haben ganz zu Beginn sehr, sehr intensiv mit einer App gearbeitet. Das war auch ganz neu. Also es hat auch irgendwie keiner oder ich wusste nicht, dass irgendwer das gemacht hat. Aber wir haben praktisch mit den Leuten über App, auch wenn die bei uns schon am Zimmer lagen, haben wir über App mit denen Kontakt gehabt. Ja, und spätestens zur Entlassung haben die dann eben da sich registrieren können. Und dann haben wir manchmal auch Videosprechstunden oder so wie WhatsApp dann mit denen halt gechattet.
Wahnsinn, das ist echt sehr fortschrittlich.
Ist ne? mega. Ja. Corona ist halt Motor auch gewesen. Es war ja immer klar, das ist vielleicht auch einer von den Top 5, dass Corona nicht nur eine Krise, sondern tatsächlich auch eine Chance ist.
Klar, richtig.
Man muss halt das richtige Ding draus machen. Ja. Aber wie gesagt, die Leute, die wir halt aufnehmen, die dann bei uns auf der Station legen, die zeigen halt praktisch immer den gleichen Verlauf. Du guckst jeden Tag und zählst die Tage ab, bis die wirklich um den 10. Tag herum sind und dann siehst du halt, ne, geht's in die Richtung oder geht's in die andere Richtung. Wenn es bei denen gut ist, ja, dann sind sie, keine Ahnung, innerhalb von 2-3 Tagen zu Hause und wenn es halt nicht gut läuft, dann bleiben die halt. Was ich jetzt schon auch noch gesehen habe und jetzt wage ich mich auch vielleicht ein bisschen in den Sturm, man muss ja irgendwie, möchte auch nichts Falsches sagen und möchte auch wirklich sensibel mit allen umgehen, aber es ist schon auch ein Problem. Wir haben auch einige Patienten gehabt, die vielleicht auch schon eigentlich die Behandlungsbedürftigkeit schon lange überschritten haben, die dann einfach aber vielleicht aus anderen Gründen, vielleicht vorher auch schon, in der Regel auch vorher schon pflegebedürftig waren, wo dann natürlich auch aus menschlich nachvollziehbaren Gründen dann vielleicht Familie oder sonstige, die Patienten dann versorgt haben, gesagt haben, lieber erst nach Hause schicken, wenn Corona wirklich überstanden ist, und zwar nicht nur medizinisch, sondern tatsächlich auch in Form eines negativen Abstrichs. Ja. Mhm. Und das ist etwas, diese Diskussion, immer schwierig gewesen, wenn man dann sagen wird, ja, wir möchten gerne entlassen, heißt es dann vielleicht, nee, geht nicht, ich habe noch einen kranken Ehepartner zu Hause, was passiert, wenn ich den anstecke? Und man kann dann irgendwie erklären und machen, was man will und sagen, Mensch, ist vielleicht doch gar kein Infektionsrisiko mehr vorhanden.
Richtig.
Aber das waren natürlich auch Leute, oder Patienten, die wir gesehen haben und auch schwierig. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand auf die Idee gekommen ist, vielleicht mal zu sagen, so eine Art, wie soll ich das jetzt sagen, so eine Art Institution aufzumachen, wo man sagt, all die Menschen, die wir jetzt vielleicht nicht, die vielleicht nicht direkt nach Hause können, denen bieten wir irgendwie eine Art Pflegeeinrichtung, bis wirklich auch der Corona-Status konvertiert und der dann negativ ist.
Richtig. Richtig. Ja. Nicht gut. Ich meine, Bethanien war doch mit auch eines der Krankenhäuser, oder habe ich das so falsch gelesen? Aber ich meine schon, die auch gesagt haben, hey, wir lassen die nicht alle direkt ins Krankenhaus rein, sondern wir machen direkt, zack, einen eigenen Eingang dafür. Ne? Das fand ich Hammer. Das fand ich richtig gut, um das so zu trennen. Ne? Das finde ich richtig gut.
Ja, genau. Also wir haben das immer genannt, die Patientenströme trennen, eben weil man muss sich ja auch immer mal fragen, wie würde es mir denn gehen, wenn ich jetzt Patient wäre? Genau. Und zwar jetzt mal nicht nur, wenn ich Corona-Patient wäre, sondern wenn ich jetzt Patient wäre, der kein Corona hat und irgendwas anderes hat. Mhm. Und jetzt stellt man sich mal vor, ich bin in einem Wartezimmer oder in einem Behandlungsraum und nebenan liegt der Corona-Patient. Ja, da wird der Puls schon mal sofort irgendwie 180 höher gehen und da bist du nicht mehr wegen Schenkelhals, sondern bist du plötzlich wegen Herz im Krankenhaus. Ja, so
ungefähr. Ne? Stimmt.
Also, ist ja klar. Ne? Und dann nicht nur das, sondern da fragst du dich auch, ja, jetzt kommt der Pfleger, der gerade in dem Zimmer war, geht jetzt an meine Wunde oder wie jetzt? Ja. Ne? Das kann ja nicht sein. Also, das ist ja klar, sowas muss man ja immer bedenken. Ne? Ja, das, also nicht nur sozusagen aus Sicht, es geht um die Sicht des Patienten, es geht aber auch natürlich um die Sicht des Krankenhausträgers. Also es könnte ja sein, wenn sich jemand infiziert, dass er dann sagt, ja Mensch, das hätte man aber vermeiden können. Da müssen wir jetzt aber noch mal ein kleines Nachspiel haben.
Ja, genau.
Aber das ist eigentlich relativ zügig und da muss ich sagen, da haben, glaube ich, alle Kliniken wirklich gut ihre Hausaufgaben gemacht. Da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Also, wir haben damit tatsächlich angefangen, aber ich würde jetzt nicht sagen, hey, wir waren
draußen. Ja, klar.
Wir haben jetzt natürlich auch baulich das irgendwie möglich gehabt. Wir haben das tatsächlich auch, muss ich sagen, wir haben ja so ein Diagnosezelt und ein Abstrichzelt.
Genau.
Das haben wir auch. Genau, das haben wir sehr, sehr schnell gemacht, muss ich sagen. Wobei wir da auch trotzdem langsamer waren als beispielsweise Kreis Kleve, glaube ich. Die hatten, glaube ich, dieses Fieberzelt schon vor uns. Ja. Weiß ich nicht genau. Aber wir haben es dann tatsächlich auch dann vielleicht auf eine andere Ebene gebracht. Weiß ich jetzt nicht, wie es in Kleve organisiert war, aber wir haben das dann ja über KV sozusagen, dass dann ja, im Prinzip jeder, der eine Überweisung hatte oder sonst einen Grund hatte, konnte sich dann da auch abstreichen lassen. Mhm. Und das geht ja, glaube ich, weiter eigentlich noch. Ja.
Mhm. Okay, super. Ja.
Und Herr Steiß, was würden Sie sagen jetzt aktuell? Wie ist da die Entwicklung? Was beobachten Sie jetzt auch bei Ihnen im Haus?
Alles super. Das ist eine platte Antwort von mir.
Also ich habe gehört, dass wir auf jeden Fall schon mal eine sehr hohe Impfquote haben. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr positiv und lässt mich hoffen, dass wir alle immer, also jetzt nicht so verstehen, dass ich das jetzt priorisiere, aber ich hoffe, dass wir in Britannien immer gut handlungsfähig bleiben werden, weil das ist ja das eine, dass Patienten krank sind, das andere ist ja, dass sich Mitarbeiter vielleicht infizieren, die dann die Patienten gar nicht mehr versorgen können, ja, oder vielleicht sogar krank die Menschen versorgen müssen. Gibt es ja auch auf irgendwelchen Erdteilen hier in der Krise, ja, sowas möchte man natürlich gerne vermeiden. Was die Patienten angeht, und das ist natürlich der Kern Ihrer Frage, wir haben eigentlich durchgehend Patienten. Also wir haben, ich glaube, im Sommer hatten wir mal Phasen, wo wir vielleicht mal irgendwie ein oder zwei nur in der Woche aufgenommen haben. Im Moment nehmen wir so ungefähr 5 bis 6 pro Woche auf. Das ist jetzt nicht mehr so viel. Also ich sage mal, der richtige Peak, der war tatsächlich so Mitte, Ende November, Anfang Dezember. Mhm. Da ging das richtig los. Wir haben natürlich alle auch Mordsangst gehabt vor Weihnachten. Also wir hatten vorher eine Station, das war jetzt, wie gesagt, das eine war das Schlaflabor mit ungefähr, ich sag mal, da waren ungefähr mit Überwachungsplätzen hatten wir da 16 Betten gehabt. Mhm. Und wir hatten dann auf der anderen Seite, das war dann eine Station, die wir eigentlich nicht pneumologisch hatten, sondern die anders vergeben war, die haben wir dann leergeräumt und haben gesagt, diesen ganzen Flur nehmen wir nur für Corona-Patienten. Da haben wir natürlich am Anfang auch die Patienten gehabt, die Corona-Verdacht hatten, die dann aber dann auch erst über die Zeit bei denen Corona ausgeschlossen wurde. Man muss dazu sagen, damals war es ja schon auch so, mittlerweile haben wir Schnelltests. Wir kriegen ein Ergebnis innerhalb von 15 Minuten, ein relativ gutes Ergebnis.
Gut.
Ja. Damals hatten wir ja gar nichts. Da haben wir für einen Test haben wir teilweise 1-2 Tage gewartet. Genau. Und wenn wir denn überhaupt genug Testmaterial hatten. wir haben dann eigentlich, ich glaube, das war so im Sommer, späten Sommer, vielleicht war es auch irgendwie Anfang Herbst, haben wir gesagt, okay, Patientenzahlen sind so rückläufig, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir irgendwie Schlaflabor. Die Menschen haben ja auch ein Recht auf Behandlung. Die Schlafmedizin haben wir praktisch ein Jahr lang nicht gemacht, jetzt muss man sagen. Haben wir dann wieder ein bisschen aufgemacht. Das heißt, Corona-Patienten haben wir woanders hin verlagert und dann konnten wir da so relativ, eine kurze Zeit, ich weiß nicht, ob es 2, 3 oder 4 Wochen waren, konnten wir das parallel fahren. Ja, und dann kam eben, ich glaube, so im Oktober ging es los, dann haben wir dann nicht nur wieder die alte Station mit irgendwie gut 35 Betten aufgemacht, sondern wir haben eine zweite aufgemacht, mit dann nochmal gut 35 Betten, wo wir dann tatsächlich auch noch Patienten versorgen mussten. Und wir hatten dann praktisch die eine Station, das war dann unsere Covid. Ja, Covid heißt ja wirklich Coronavirus Disease, also krank. Und die anderen, sage ich immer, ist Corona-positiv. Da sind Menschen, die haben vielleicht irgendwas, keine Ahnung, Schenkelhals, Galle oder, keine Ahnung, irgendwas am Herzen. Und die sind halt blöderweise Corona-positiv, haben aber diesen leichten Verlauf. Das sind ja zum Glück nach wie vor, die meisten Menschen haben ja einen relativ milden Verlauf. Oder sind vielleicht Kontaktpersonen, weil jemand in der Familie, vielleicht Ehepartner, Corona-positiv ist. Dieser Patient selber nicht positiv, aber der muss natürlich dann auch im Krankenhaus isoliert werden, so wie er sonst auch. Der hat ja draußen auch Quarantäne. Ja? Solche Menschen werden ja auch krank, die müssen auch ins Krankenhaus. Ja. Und da muss man dann tatsächlich noch eine zweite Station komplett aufmachen. Ne? Ja, und dann natürlich auch die klassische Intensivstation. Ich glaube, da hatten wir auch zu Hochzeiten, weiß gar nicht genau, die war, glaube ich, zur Hälfte voll, glaube ich. Also das ist schon krass gewesen. Ja. Das ist jetzt zum Glück alles wieder, baut sich zurück. Also wir haben jetzt mittlerweile wieder nur eine Station, wo wir im Prinzip Covid und Corona-positiv zusammen behandeln. Also das ist schon sehr gut. Und auf dieser Intensivbehandlungsseite ist jetzt auch eine überschaubare Zahl von Patienten. Also es ist etwas weniger geworden. Wir müssen natürlich alle sehen, medial natürlich immer diskutiert mit den Virusvarianten, stellen die ein Problem dar? Klar, die scheinen tatsächlich häufiger anzustecken. Die Frage ist, ob die genauso oder vielleicht sogar noch schlimmer krank machen als das eigentliche Stammvirus, was natürlich auch schon 100.000 Mal mutiert ist über die Zeit. Ne? Aber ja klar. Werden wir sehen, wie die nächste Zeit ist.
Richtig. Ja, super.
Hoffen wir einfach mal das Beste, ne?
Ja. Mhm.
Ja.
Ich glaube, die Top 5 gar nicht zu Ende bringen. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, ich habe so viel erzählt. Da waren bestimmt
Top 10. 100.
Ich glaube, ich glaube, die Top 3 war, wir sind bei Top 3 stehen geblieben.
Das ja,
wir sind
bei Top 3 stehen geblieben, ja.
Die Frau, die 20-Jährige, die Familie angesteckt hat.
Ja, das war echt schlimm. Also es ist ja so wie immer, also ich habe ja Top 1 bewusst einen schweren Fall, der aber auch ganz viel Hoffnung gemacht hat. Aber was sonst noch wirklich, was mich für schlimme Nachrichten erreicht haben, das ist jetzt einfach so eine Tragödien, ja. Ich weiß zum Beispiel von einem Freund, der in Mitteldeutschland auf einer Intensivstation arbeitet, da hat sich eine Krankenschwester, die kam nicht mehr klar, die hat sich suizidiert. Ne?
Ja, genau, sowas gibt es auch.
Das ist ganz leid, ja. Dann weiß ich von Menschen, also nicht ich selber, aber ein guter Freund von mir hat Freunde und hat mir berichtet, dass er Menschen aus dem Gesundheitsamt, die wurden zum Teil wirklich drangsaliert, die wurden bedroht.
Ja, ja.
Die haben dann auch, die sind ja auch in Quarantäne, die können sich nicht treffen, nicht, vielleicht sind manche auch alleinstehend. Man hat ja auch manchmal auch nicht nur seelische Bedürfnisse, manchmal auch körperliche Bedürfnisse, ja. Geht dann alles irgendwie auch nicht und du hast kein Ventil, ja.
Genau.
Also man verlangt extrem viel. Bei meinen Kindern habe ich gesehen, also ich habe zwei Jungs und eine große Tochter, die schon selber jetzt in Köln studiert, aber zwei Jungs und da hat wirklich in der ersten Welle der eine, der hat dann irgendwie als Schule wieder losging, extrem, weiß ich, 0 Uhr, 0.30 Uhr konnte nicht pennen und der andere hatte das auch irgendwie dann in der zweiten Welle gehabt. Also auch mit den Kleinen, da passiert auch was, ne?
Ja.
Das muss man schon ganz klar sagen.
Ich würde nur ganz kurz da für die Hörer und auch ne, so Betroffene abholen und sagen, wenn eine Belastung sehr stark ist gerade und man möchte Hilfe haben, ne, wir werden auch in den Shownotes da wieder Sachen einfügen. Ne? Ansonsten die Telefonseelsorge ist immer rund um die Uhr auch erreichbar. Also wie gesagt, in Shownotes gibt es auch Links dazu. Und was das Thema Suizidalität betrifft, haben wir auch eine Folge zu rausgebracht. Die würde ich empfehlen, dann für Betroffene auch sich anzuhören. Und ansonsten, es gibt natürlich immer eine Möglichkeit, einen Ausweg, aber wer sich halt nicht da gerade fühlt oder Redebedarf oder Hilfebedarf hat, würde ich immer empfehlen, bitte keine langfristige Entscheidung kurzfristig treffen für solche Sachen, deswegen lieber dann Hilfe holen und die Nummer, wie gesagt, ist auch kostenlos. Telefonseelsorge ist in den Shownotes zu finden.
Sehr gut.
Ja.
Ich dürfte natürlich meine letzte, bei den Top 5 dürfte ich natürlich niemals vergessen und dann höre ich auch auf zu reden, weil jetzt sind wir wirklich deutlich.
Zweite Halbzeit, ja klar.
Ja, schon dritte Halbzeit.
Lieber wetten das.
Also was auch wirklich, wirklich toll ist, ist, ich habe es eins gesagt, wir hatten ein Schlaflabor, wir haben eine, das war jetzt in dem Fall eine Nierenstation, das heißt, da waren auch Krankenschwestern und Krankenpfleger, die mit Lunge gar nichts zu tun hatten. Klar, die sind ausgebildete, examinierte Krankenschwester und Krankenpfleger. Herr Neubesch, Sie wissen selber, es ist was anderes, wenn du jeden Tag Lunge siehst oder wenn du jeden Tag nur Niere siehst. Ja, das ist von den Patienten auch was anderes.
Ja.
Und wir haben das ohne Witz geschafft, innerhalb kürzester Zeit wirklich eine richtig gute Einheit zu werden. Das war echt toll und das ist wirklich auch, soweit ich das einschätzen kann, das sage ich jetzt nicht aus opportunistischen Gründen, sondern ich habe es einfach wirklich gesehen. Es ist wirklich ein Geist in dieser Community, in dieser Gruppe gewesen. Das ist von Patienten bemerkt worden, das ist von Krankenhausträger bemerkt worden. Das ist echt wirklich cool, muss ich sagen, dass wirklich auch eine Krankenschwester selbst, das sage ich jetzt auch ganz ehrlich, eine Krankenschwester hat Herrn Vosser gesagt, nee, Chef, Sie dürfen noch nicht rein, Sie haben noch dies und das vergessen. Ja, und dass er dann aber auch so cool ist und sagt, ja Mensch, super, dass du aufgepasst hast, danke.
Ja,
das glaube ich. Das ist echt, also da ist echt was passiert, ne? Das muss man echt sagen.
Das glaube ich.
Und und wie gesagt, ich habe es nicht nötig, bei meinem Chef mich irgendwie einzuschleimen, aber der hat echt breites Kreuz und echt eine Menge Mut bewiesen, da diesen, sag ich mal, diese Botschaft nach draußen zu transportieren, habe ich auch echt
total
riesen Respekt vor, muss ich sagen.
Dr. Steiß, also ich finde, das ist bei Ihnen auch schon spürbar. Ich meine, wir kennen uns jetzt nicht aus dem Klinikalltag, aber alles, was Sie sagen, da auf jeden Fall, so habe ich ihn auch kennengelernt, den Dr. Vosser. Also der Mann der Tat, so habe ich ihn immer so vor Augen gehabt von Anfang an. Vor allen Dingen, der auch immer wirklich nach vorne, wirklich so lösungsorientiert guckte. Ne? Also so habe ich ihn immer wahrgenommen bei den Fällen und so. Der war immer da, der war gefühlt immer überall. Also ich fand es Hammer. Also mir hat das sehr beeindruckt früher.
Ja, und es ist ja schon auch so, das wird er mir auch verzeihen, wenn ich das so sage, aber er weiß, er lebt es ja auch so vor. Er selber ist ja auch nicht derjenige, der alles sich alleine ausdenkt. Er gibt natürlich den Impuls, er hat natürlich gute Berater, er hat gute Leute, er hat, glaube ich, gute Oberärzte und Assistenzärzte in seiner Klinik und er hat wirklich tolles Pflegepersonal, das mitdenkt und ich glaube, dass wir da echt eine gute Einheit irgendwie geworden sind.
Ja, finde ich super. Ich freue mich auch sehr, dass wir mit einer dieser Personen sprechen konnten. Und
mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Also schön, dass Sie bei uns waren und uns mal wirklich solche Einblicke liefern konnten oder dass wir da mal reinschauen durften.
Es hat ja lange gedauert, aber dafür haben wir auch lange jetzt gequatscht.
Alles gut. Also mir macht es auf jeden Fall Mut und echt mega Mordsrespekt also für Ihre Arbeit. Und
ja, gerne.
alles Gute, viel Kraft. Ja,
halten Sie weiter durch, wirklich. Und wir hoffen, dass es bald besser wird.
Ja. Ja. Wir auch, ja. Ja.
Und liebe Grüße nochmal an euren Dr. Vosser und
richtig.
Ans Team. Und vielleicht hören die auch die Folge. Wir werden es ja hören.
Ja, unbedingt. Ich muss sie unbedingt hören. Ja,
auf jeden Fall.
Wie lange sie wird.
Alles klar.
Gehe ich jetzt raus oder?
Nein, sie bleiben drin. Wir sagen einfach erstmal Tschüss.
Okay.
Und genau, vielen Dank fürs Zuhören.
Genau.
Schön, dass Sie da waren.
Das war Psycho trifft Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Co. oder unter psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr. Und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar lieben Sternen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber sprecht.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.